schlechte Überleitung ABC. Hier ist das die Bibel. Oh, Jemine.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Offenbart, dem wertigsten Biblecast im Web.
Lukas!
Auch heute,
ja. Ach, ich wollte dir schon immer mal zuvorkommen. Du bist ja da immer der Erste. Aber jetzt habe ich deinen Namen vor meinem gesagt.
Und Simon!
Ja!
Simon, was macht eigentlich dein Bartwuchs?
Mein Bart wächst und das Blöde ist, dass mein Bart ein bisschen zottelig ist. Also ist ja schon immer, ja. Aber tatsächlich, wenn du mich im Herzen fragst, ist das, was mich beschäftigt. Wenn ich also meinen Bart angucke, ist es nicht so, was ich damit so ins Bett gehe und denke, oh mein Bart, oh mein Bart, oh mein Bart.
Du gehst mit deinem Bart ins Bett?
Ja, ich weiß, du legst deinen ab.
Mein Bart,
wie so ein, so wie so ein Block.
Zotteln.
Und dann hängst du den so an.
Hat mein Bart.
Ja, ich habe jedenfalls einen zotteligen Bart so ein bisschen und den kann man und auch in keiner Realität bändigen. Ne? Du hast ja so einen schönen blonden Hamburger Bart. Ja? Hast jetzt auch quasi, siehst jetzt auch ein bisschen aus wie ein Seemann, wenn jetzt noch so eine Wollmütze auf hättest, Lukas, dann wärst du schon sehr seemännisch. Aber ich habe so eine Irenfresse und das Ding ist einfach irgendwie kommt und tut sein Ding für sich. Ja? Also mein Bart und ich, wir sind zwei. Aber wir mögen uns sehr.
Naja, ich bin kein Seemann, aber Wassermann bin ich tatsächlich.
Ach, diese Sternzeichen, das gibt es ja auch, ne?
Krass, ich hab,
hast du irgendeinen Kontakt zu so einem Thema?
Ich bin, Kontakt, ich bin immer in Kontakt mit mir selber, sagt man auch. Hm. Sternzeichen, ich habe von meiner Geburt zur Taufe habe ich das bekommen, absurderweise. Da hat jemand für mich ein Gutachten über mein Sternzeichen und den Aszendenten in Auftrag gegeben und das halt irgendwie mitgebracht.
Und was steht drin?
Ja, keine Ahnung, ich hab's ehrlich gesagt, ist mir dieser esoterische Hokuspokus ein bisschen zuwider. Aber das, ja, was ist noch der Aszendent? Ist irgendwie der Stern, der gerade irgendwie in einem bestimmten Winkel zur Sonne steht, während man geboren wird oder so.
Dieses Ganze, das ist witzig, diese Sternzeichennummer, ich habe das früher ja immer begeistert gelesen in den wildesten Zeitungen. Vor allem am liebsten immer die Sternzeichen, die in verschiedenen Zeitungen gleich rauskamen, also zu gleichen Wochentagen und so. Und wie wunderbar unterschiedlich die sind und banal allgemein in ihren Aussagen. Das fand ich toll, weil ich war früher dazu nicht in der Lage, allgemeine beliebige Aussagen zu treffen.
Ja.
Aber ich fand's krass. Also, aber ansonsten, ja, warte. Ich bin im Juni geboren, richtig.
Super.
Ja, ich bin ein Zwilling.
Du wusstest gerade gar nicht, was du bist.
Ich musste da tatsächlich gerade drüber nachdenken, weil das so fern ist, so. Das ist so ein albernes Thema, finde ich so. Aber bevor wir hier noch mehr Hörer verlieren, weil die jeden Morgen ihr Horoskop lesen.
Und wir sagen, dass das doof ist.
Ja, das, Leute, es ist bescheuert. Es tut mir leid, aber ESO-Scheiß ist ESO-Scheiß.
Wenn ihr das anders seht, dann könnt ihr das ja kommentieren. Dann können wir uns gerne darüber auseinandersetzen.
Ja, also wenn ihr, ja, doch, ja. Boah, Lukas, da muss ich echt tief einatmen, wenn jetzt
einer so schreibt, müsste ich echt lachen. Das ist ja schön am Internet, du kannst ja drüber nachdenken, bevor du schreibst.
Ach so. Also das habe ich nicht gesagt, ich lache nicht drüber, würde nur lachen, weil ich nicht wüsste, was ich da sagen soll.
Ja.
Tja. Lukas, aber mal hin und her, ich bin ja quasi, wie wir diese Folge offiziell aufnehmen, gerade auf den Philippinen, ja.
Was machst du denn auf den Philippinen?
Ja, es sieht genauso aus wie in meinem Arbeitszimmer. Ist verrückt, oder?
Ja, so ist das, wenn man die Folge vorproduziert.
Ja, vorproduzieren.
Und was machst du auf den Philippinen, Simon?
Ach, mein großes Brüderchen heiratet dort. Ja, wir sind reich, ja, und deswegen heiraten wir einfach auf der anderen Seite des Erdballs.
Ist doch schlau, wenn man in einem Land lebt, in dem das Christentum keine offizielle Religion ist, dann geht man einfach in eins, in dem sich Leute zu Ostern an Kreuze nageln lassen, um nachzuempfinden, was Jesus wohl gespürt haben könnte.
Oder man fragt einfach deutsche Mediziner, die haben da auch eine Antwort drauf. Ja, also der heiratet dort, wie weit gehe ich denn jetzt bei uns in die Privatsphäre? Der hat Menschen kennengelernt, der ist ja Aufbauhelfer im Ausland, in Asien und da hat er so eine Frau kennengelernt. Genau, deswegen reise ich dahin, ist für mich in vielerlei Hinsicht extrem aufregend. Nicht zuletzt, weil ich ein räudiger Schisser bin, wenn ich in ein Flugzeug gehen muss. Also wirklich.
Habt ihr direkt Flug oder müsst ihr...
Nee, wir steigen da um, auf der Halbinsel hier in der Wüste, Dubai. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass dieses Flugzeug so ein bisschen wie so ein Kreuzfahrtschiff ist. Weißt du, es gibt effektiv zwar Seegang, aber man merkt davon nichts.
Ja, wir wünschen dir viel Glück und Erfolg. Du bist ja eigentlich schon da sozusagen. Ja,
wenn die Folge rauskommt, bin ich gerade mit einem Jetlag wieder in Deutschland gelandet. Offenbart. Schlechte Überleitung ABC. Hier ist das die Bibel. Oh, Emine.
Also, ich richte mich mal an unsere BartträgerInnen da draußen, ja. Kennt ihr das? Wenn ihr jemandem zuschaut dabei, wie er gerade anfängt zu stolpern und sich versucht noch zu halten und denkt so, ich könnte was tun, aber nein, und er fällt und bumm, 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 geht die Treppe runter. So ungefähr habe ich mich gerade bei dieser Überleitung gefühlt und habe gedacht, bleib doch einfach stehen, Junge. Aber gut, dann sind wir jetzt beim Bibeltext und lesen jetzt Markus 12. Wir sind in einem neuen Kapitel angekommen, die Verse 1 bis 12. Und jetzt würde man normalerweise sagen in der Gemeinde, wenn ihr mögt, könnt ihr die Augen schließen, das ist eine etwas längere Geschichte. Und er fing an, zu ihnen in Gleichnissen zu reden. Ein Mensch pflanzte einen Weinberg und zog einen Zaun darum und grub eine Kelter und baute einen Turm und verpachtete ihn an Weingärtner und ging außer Landes. Und er sandte, als die Zeit kam, einen Knecht zu den Weingärtnern, damit er von den Weingärtnern seinen Anteil an den Früchten des Weinbergs nähme. Da nahmen sie ihn, schlugen ihn und schickten ihn mit leeren Händen fort. Abermals sandte er zu ihnen einen anderen Knecht. Dem schlugen sie auf den Kopf und schmähten ihn. Und er sandte einen anderen, töteten sie. Und viele andere, die einen schlugen sie, die anderen töteten sie. Da hatte er noch einen, den geliebten Sohn. Den sandte er als letzten zu ihnen und sagte sich, sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Sie aber, die Weingärtner, sprachen untereinander, dies ist der Erbe. Kommt, lasst uns ihn töten, so wird das Erbe unser sein. Und sie nahmen ihn und töteten ihn und warfen ihn hinaus vor den Weinberg. Was wird nun der Herr des Weinbergs tun? Er wird kommen und die Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben. Habt ihr denn nicht dieses Schriftwort gelesen? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Und sie trachteten danach, ihn zu ergreifen und fürchteten sich doch vor dem Volk, denn sie verstanden, dass er auf sie hin dieses Gleichnis gesagt hatte. Und sie ließen ihn und gingen davon.
Klopper.
Klopper. Ja, ich habe ja schon gesagt, ne, also die Leute, die die Revision gemacht haben, die also die Bibeltexte neu ausgewählt haben, die jetzt in den nächsten 6 Jahren wieder gepredigt werden. Das ist ja in den evangelischen Kirchen so vorgeplant, ne, dass es für jeden Sonntag mehrere Bibeltexte gibt, die dann jedes Jahr wechseln, die dann gepredigt werden. Da hat man sich gesagt, das ist aber heikel, dieser Text. Ja, den nehmen wir lieber raus, weil der in der Vergangenheit gerade so in den letzten 60 Jahren sehr häufig als antisemitischer Text missbraucht worden ist.
Ganz witzig, wenn du das nämlich so sagst, dann denke ich mir heute, ja gut, viele werden hoffentlich nicht mehr antisemitisch irgendwie darüber denken, vielleicht könnte der Text ja sich auch gegen den einen oder anderen Superintendenten wenden.
Das ist natürlich hart. Aber das werden wir jetzt gleich mal sehen.
Ja.
Also, wir sind immer noch in der Szene von der letzten Woche. Ja, Jesus ist im Tempel, nachdem er am Tag zuvor da die Händler rausgeschmissen hat, steht er jetzt im Tempel und wurde gerade von den ältesten Schriftgelehrten und Hohepriestern zur Rede gestellt und hat sie ein bisschen doof dastehen lassen. Ja, hat gefragt, als sie ihn fragten, in welcher Vollmacht tust du das alles, was du tust, hat er sie gefragt, naja, die Taufe des Johannes, war die vom Himmel oder vom Menschen, und sie konnten nichts sagen und haben nur gesagt, wir wissen es nicht, weil sie sich sonst irgendwie verraten hätten, als Leute mit einer zumindest zweifelhaften Attitüde für den Job, den sie haben. Und in dieser Situation, wo die Umstehenden wahrscheinlich denken, krass, die können nicht antworten auf die Frage von Jesus, da fängt er an, in Gleichnissen zu ihnen zu reden. Also zu allen, die da sind, ne? Zu den Hohepriestern, Schriftgelehrten und Ältesten und dem ganzen Volk, die da sind, und den Jüngern, die im Staat sind. Und spricht wieder in Gleichnissen. Das hat er ja schon länger nicht mehr getan. Das war ja vor allem so um Kapitel 4 herum ganz viel. Und jetzt bringt er wieder eins.
Ja, und das ist auch sein erstes gleich nicht gleich, so ein richtiger, so ein, hat er sich zurechtgelegt, nehme ich mal fast an.
Hat er wahrscheinlich auch wieder ein paar Jahre drüber nachdenken können.
Ja. Quasi hat sich die ganze Situation ja schon ausgemalt, damals, als er seinen Kopf aus dem Jordan zog und gesehen hat, wie die Hohepriester naserümpfend abzogen, damals. Ja. Hat er gesagt, euch werde ich vom Weingärtner erzählen. Ich weiß noch nicht, wie die Geschichte ausgeht, aber ich denke mir das noch aus.
Meinst du, das hat er so gedacht?
Ja, na klar, genau so war es. Das haben Wissenschaftler herausgefunden, Lukas.
Ach so, ja, Wissenschaftler haben herausgefunden.
Ja. Offenbart. Ein Mensch pflanzte einen Weinberg und zog einen Zaun drum und baute den ganzen Kram krass aus, damit er das Ding an Leute verkloppen kann. Steht im Wesentlichen da. Ne? Ja. Also wird ja beschrieben, ne? Ist ein Zaun, grub ein Kelter, baut ein Turm und verpachtet es an Weingärtner. Finde ich total spannend und ging dann außer Landes. Geil. Pass auf, da gehen schon bei mir Gedanken auf, aber
ja, was geht denn da so auf bei dir?
Also, nur mal so. Ich weiß, Lukas, du wirst jetzt denken, ist doch allen klar, aber du bist auch ein kleines Christenbaby. Ich? Ja, ich nicht. Also, Leute, übrigens, der Weingärtner, der außer Landes geht, ist der liebe Gott.
Und du denkst jetzt, hat er sich von der Erde verpisst oder was?
Naja, es ist halt total spannend. Ja, das ist nämlich genau die Frage, die nämlich daraus unmittelbar direkt entsteht. So, ey krass, der geht außer Landes. Aha, warum ist er denn außer Landes?
Und er überträgt anderen den Job. Wenn du das jetzt schon so anzeigst, da kommen wir ja nochmal drauf, aber wenn du hier den Gott siehst, in dem, was da passiert, ne? Das Gleichnis ist ein Gleichnis für das Verhältnis von Gott und den Führungspersönlichkeiten, die jetzt die Weingärtner sind.
Ja.
Dann ist es so witzig, einfach rhetorisch, dass da steht ein Mensch, ja? So, ein Mensch pflanzte ein Weinberg. Ja, nicht irgendwie irgendwer pflanzte ein Weinberg, sondern ein Mensch. Das ist so,
ach, Horst Günther.
Lustig. Ja, könnte auch stehen, Gott tat das und das, aber hier steht ein Mensch. Finde ich super. Okay, gut, kommen wir noch drauf. Erstmal lesen wir die Geschichte so, wie sie da steht. Und er sandte, als die Zeit kam, einen Knecht zu den Weingärtnern, damit er von den Weingärtnern seinen Anteil an den Früchten des Weinbergs nähme. Okay, ist klar, du bist nicht mehr im Land. Du hast dort deinen Weinberg, der ist auch mit dem Zaun schön abgegrenzt, dass alle wissen, dass das deiner ist. Ja, ist nicht so wie dieser Hamburger Weinberg, über den wir uns letztens unterhalten haben, ja, der ohne Zaun ist, wo die Leute alles weggegessen haben.
Ja, gab's keinen Knecht, ja. Ja, alles blöd gelaufen. Ja.
Genau, da gibt's Weingärtner, die passen darauf auf und die bearbeiten noch super. So, und jetzt ist es ganz normal, die Früchte sind geerntet, jetzt ist die Ernte dran, dann kann der Knecht dann auch mal entsprechend das, was dann an Pacht zu zahlen ist, von den Leuten einfordern.
Gute Frage, die mir direkt entsteht. Was er ja hier macht, ist ja an seinen Anteil an Früchten vom Weinberg nehmen. Ja.
Ja.
Und dann denke ich mir so, okay, ihr müsst euch ja Folgendes einfach mal bewusst werden. Es ist ja so, ein Weinberg ist ja, also in dieser Geschichte wird der Weinberg gepflanzt, er wird gebaut, dann wird er direkt verpachtet. Und was der Mensch, der das baut, als erstes mal tut, ist, an Leute was rausgeben, was erstmal circa 5 Jahre überhaupt keine Frucht bringt. Ja? Die haben also 5 Jahre darauf erstmal völlig ihr Ding machen können. Also es ist nicht so, dass es gar keine Frucht bringt. Es ist aber so, dass die Frucht, die häufig dann nach 2 Jahren entstanden ist, halt nicht ausreichend war für Wein. Also sie werden davon, weiß ich nicht, das werden sie dann schnabuliert und geschnurpst haben gegebenenfalls und wird nicht so viel bei rumgekommen sein. Und jetzt wird er aber seine Früchte haben. Also entstehen 2 Punkte. Der war auch echt geduldig, so der Mensch. Ja, der hat investiert, lange überhaupt nichts davon gehört, nichts bekommen. Und nach ein paar Jahren kommt er dann hin. Und ich finde es halt so spannend, weil wenn ich jetzt als liebes deutsches Büble das höre, dann denke ich mir so, ja, Moment mal, verpachtet. Ja, der hat doch jetzt Kohle gemacht und jetzt will er auch noch Wein haben, der raffgierige Sack.
Genau, aber schon mal wieder, wenn du jetzt so eine Geschichte erzählst, was ist jetzt die Erwartung, was müsste jetzt normalerweise passieren, ja, wenn es eine ganz schöne Geschichte von gebratenen Hähnchen und was auch immer wäre, wo alles immer toll ist im Schlaraffenland, dann müsste es heißen, und sie gaben ihm die Früchte und er ging, und wenn sie nicht gestorben sind, dann weinbergen sie noch heute.
Genau, der erste Knecht kommt, wer könnte das denn sein in der Analogie, Lukas?
Es wird wohl ein Prophet sein, Simon.
Es wird ein Prophet sein.
Hast du denn einen Blick, einen konkreten? ich würde es nicht übertreiben hier mit der Genauigkeit. Ich weiß nicht, ob man das 1:1 auf was beziehen sollte überhaupt. Ja, weil das hat so ein bisschen die biblizistische Art und Weise, ja, dass du denkst, es muss jetzt genau so und so sein. Und dann hast du auch wieder Chronologiefragen, wann war welcher Prophet eigentlich dran. Bisschen schwierig. Ich finde erstmal einfach so super, wie locker Markus das hier runterschreibt. Da nahmen sie, ja, bei der Gelegenheit nahmen sie ihn, schlugen ihn und schicken ihn mit leeren Händen fort. So, Händen fort. Als ob das ganz selbstverständlich wäre, ne? So, ja. Das ist die Sache, die passiert. Also, wir haben jetzt ja schon darauf hingewiesen, die Knechte des Herrn sind ja durchaus die Propheten im Alten Testament. Die erleben ja immer wieder sowas, ne? Ist ja kein Wunder, dass es so viel Prophetenliteratur gibt, weil die immer wieder die Fehler anprangern. Es gibt ja eine ganze Menge, gerade bei den sogenannten kleinen Propheten, also Hosea, Joel, Amos und so weiter und so fort. Propheten, die eher kürzere Bücher haben, deswegen heißen sie kleine Propheten, auch wenn sie große Wirkung hatten oder zumindest Großes zu sagen hatten. Die haben ja ganz viel Sozialkritik gemacht und den Leuten krass auf die Füße getreten, wie sie miteinander umgehen. Und wurden dafür auch durchaus geschlagen und haben es gespürt, dass sie nicht willkommen sind. Ganz besonders stark findet man es natürlich bei Jesaja und Jeremia, ne, die als sozusagen die größten Propheten gelten können, ne, neben Elia vielleicht noch.
Genau, und mal Prophetie quasi an der Stelle auch mal so ein bisschen, finde ich, muss man es mal machen zu erden. Ja. Es gibt ja im charismatischen Bereich ganz viele tolle Leute, die abgefahrensten Sachen weissagen können, aber wenn man Prophetie mal tatsächlich gesellschaftspolitisch betrachtet und den Begriff mal so ein bisschen versucht zu entmystifizieren, man sagt ja gemeinhin gerne, dass Dietrich Bonhoeffer, ja, der Hochtheologe, der die deutsch bekennende Kirche quasi mit gegründet hat, der die Frage nach dem Tyrannenmord gestellt hat und versucht hat zu beantworten, ne? Ihr wisst, hier mit Stauffenberg, der Stauffenberg-Attentat, da war der ja in der Crew mit drin. Den bezeichnet man gerne auch als Propheten, denn der hat auch schon vor Beginn des Nazi-Regimes gesagt, Hitler ist ein Arsch.
Genau das sagte er.
Ja,
ich
genau
erinnere
so
mich noch gut daran.
Scharf argumentiert.
Ja, genau. Also Prophetie bedeutet aber auch schon im Alten Testament unter anderem auch Zukunftsaussagen. Ja, das ist gerade im Bereich der Unheilsprophetie so. Aber so wird der Begriff ja meistens verwendet, ne? Nach dem Motto, ich bin ja kein Prophet, ich kann nicht in die Zukunft schauen. Aber vielmehr findet man auch im Alten Testament Aussagen, die in einer Schärfe, die man sonst nirgendwo findet, die Wirklichkeit durchdringen und sagen, so ist es. Ihr seht nur die Oberfläche, aber so ist es wirklich. So wie bei Hitler, ihr seht einen erfolgreichen Staatslenker, der Deutschland zu neuer Macht führt, und Bonhoeffer sieht den Tyrannen, der von teuflischer Macht geritten wird sozusagen, ne? Und, ja, und erkennt es. Und das ist eine ganz große,
das ist
ganz
eine Gedankenleistung, die extrem stark ist, die Propheten alle in sich tragen.
Ja, ob diese, das jetzt eine Gedankenleistung ist, wie du es nennen möchtest, ne? Also die Propheten jetzt im Alten Testament, die sagen ja ganz häufig, oder heißt es am Anfang auch, da gibt es so Berufungsgeschichten wie bei Jesaja und Jeremia, ne? Dass Gott sie eben beruft und dass Gott durch sie redet. Und was Gott halt häufig macht, ist nicht einfach die Zukunft zu sagen, sondern zu sagen, passt auf, wenn ihr das und das und das weitermacht, wird das und das passieren. Ja, Parallelen haben wir heute in einer anderen Form, jetzt nicht mit göttlicher Berufung oder sowas, aber in diesen Umweltorganisationen und diesen umweltpolitischen Gremien und sowas, ne, die da, letztens kam ja wieder so ein Bericht raus von diesem internationalen Klimakonsortium, die da festgestellt haben, dass der Klimawandel in folgendem Zeitraum noch einigermaßen abzumildern wäre oder sowas. Mhm. Also Prophetie kann auch einfach heißen, jemand speaks truth to power, würde man sagen. Ne? Also sagt die Wahrheit im Angesicht der Mehrheitsmeinung und der Mächtigen, die denen das nicht so gut gefällt. Offenbart. Okay, jetzt kommt also so ein Knecht, sagen wir mal, es ist einer wie ein Prophet, ja, der geht dahin und hat jetzt die Aufgabe, im Namen Gottes zu reden und ja in gewisser Weise auch zu ernten sozusagen. Also in der Bibel sind gute Früchte ja immer wieder ein Bild für das, was Gott möchte, was er haben möchte. So, und statt dass sie ihm die guten Früchte geben, schlagen sie ihn und schicken ihn mit leeren Händen fort.
Und dann beginnt im Wesentlichen eine schöne Eskalationsstufe. Der Nächste kommt, ja, den hauen sie dann auf die Birne, ganz blöd, ja, gibt eine Beule und schicken ihn auch wieder fort. Ja.
Dann wird es dramatischer und er sandte einen anderen, den töteten sie. So, und dann viele andere, also zack,
and
zack,
so
zack,
on,
zack,
and
zack,
so on. Eine ganze, genau, Menge. Man fragt sich so ein bisschen, was ist denn mit dem Weingärtner los? Ja. Alter Junge, du bist aber auch wirklich irgendwie schräg. Also komischer Typ, aber das wird nicht in Frage gestellt an dieser Stelle, dass, denn, das ist ganz wichtig, es ist ja auch wirklich nur eine metaphorische Geschichte. Es ist ja quasi, ja, man könnte auch sagen, Jesus sagt, stellt euch mal hypothetisch vor.
Ja, es ist halt ein Gleichnis, ne?
Und genau.
Das muss man immer beachten, weil jetzt heißt es auch noch, jetzt klingt es so ein bisschen so, als ob ihm jetzt so die Spielfiguren in seiner Lego-Kiste ausgegangen wären, ne? Da hat er noch einen, ach ja, guck mal hier, so, den geliebten Sohn. Also, ja, so, und den sendet er als letzten, jetzt sind wir schon ganz nah an der Grenze zwischen Gleichnis und theologischer Aussage, die Jesus machen will, ne? So, also.
Genau. Aber er hat jetzt, ja auch in der Öffentlichkeit nie gesagt, dass er, nicht so gesagt, dass er, also nicht den gesagt, dass er der Sohn Gottes ist. Also, man denkt so, oh, der lehnt sich jetzt hier aber mit der Aussage hart aus dem Fenster, das ist nicht ganz so hart, wie man das als christlicher Leser versteht. Er will ja nur sagen, er hat jetzt hier aber einen, der ist ihnen sehr, sehr wichtig und die werden doch, der werden die doch nicht, ja. Aber Pustekuchen.
Genau,
ja.
Also bisher kam es ja immer mal wieder vor, ne? Markus 1,1 heißt es ja, dass es das Evangelium von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, ist. In Markus 3 schreien die unreinen Geister, du bist Gottes Sohn, und er sagt, haltet die Klappe und verratet niemandem. In Markus 5 ist es wieder der Dämon da von dem Typen, der die Ketten sprengt. Und in Markus 15 ist es dann später wieder ein Mensch, der dann am Kreuz behauptet, dass es Gottes Sohn gewesen sei. Kommen wir ja noch hin. Also Jesus sagt es nie selber von sich, aber wer ein aufmerksamer Markus-Leser ist und Markus 1,1 gelesen hat, dem drängt sich das hier schon deutlich auf, ne?
Genau.
Okay, und er sagt sich, also das ist schön, wenn man jetzt wirklich hier mal Mensch mit Gott vertauscht und denkt so, es ist eine Story über Gott, wie er so denkt, dann guckst du jetzt in Gottes Gedanken, ja, und siehst so, sie werden sich wohl vor meinem Sohn scheuen, ja, also den werden sie ja wohl nicht anpacken, den Typen, der zu mir gehört, der wirklich der klarste Repräsentant von mir ist, was schon krass ist, ne, dabei, dass die Leute einfach alle abgemetzelt haben vorher, oder zumindest die Hälfte.
Ja.
Ja, na gut, das ist zwar meine teuerste Spielfigur, aber das werden die schon verstehen.
Finde ich total spannend, weil wenn man das, also es ist, finde ich, nicht total an den Haaren herbeigezogen, mal die Frage an dieser Stelle zu stellen, ist das so eine chronologische Verständnis von dem, wie Gott tatsächlich vielleicht gedacht haben könnte. Naja, dann sagen alle, naja, aber ist doch klar, Jesus musste am Kreuz sterben, war ja safe, steht ja in der Bibel. Ja.
Ja.
Aber, naja, klar, kann man das sagen, aber wenn man mal einfach keine Gedenkverbote hat, dann wäre doch aber auch möglich, dass Gott vielleicht auch gesagt hat, es gibt ja die Möglichkeit, dass sie das halt nicht machen. Gut, jetzt ist Gott allmächtig und irgendwie ist es klar, dass er das irgendwie alles weiß. Prädestinationslehre. Naja, oh, da wollten wir auch mal eine Sonderfolge drüber machen.
Schreibst du dir auf.
Genau. Es wäre doch aber, wie gesagt, möglich, dass Gott sich vielleicht auch gedacht hat, naja, vielleicht machen sie es halt nicht, sondern ist geil.
Ja, ich würde es hier eher von der Pragmatik, also quasi der Wirkung, die dieser Text hat, her sehen und sagen, dieser Text legt dir nahe, dass, wenn Gott seinen Sohn in die Welt sendet, das so gemeint ist, nach dem Motto, ein letzter Versuch, ich gebe das Wichtigste hin, was ich habe, in eure Hände, um euch die Chance zu geben, auf ihn zu hören und mir das zu geben, was ich verdiene. Ja. Und dass er am Ende sterben wird, also da musst du nicht darüber spekulieren, ob Gott dann denkt, ups, Mist, das ist ja jetzt schiefgegangen oder sowas, sondern dieser Text weist ja eher darauf hin, dass es so dramatisch ist, ja, und so anstößig auch, dass Jesus tatsächlich am Schluss stirbt. So würde ich es eher lesen.
Ja.
Weil, ja, das andere ist irgendwie eine komische Spekulation, finde ich.
Ja, ich mag komische Spekulationen, aber du hast ja recht.
Okay, ich darf ja auch ganz gar nicht um Maßregeln.
Ne. Okay. Genau, also nun sagen sie, werden sie nicht scheuen, das ist so geil. Aber Jesus erzählt dann aber, die Weingärtner, die sprachen so unter sich, ne, Jungs? So wie ihr vorhin. Genau. Und
kennt er, oder?
Wisst ihr, wie das läuft, ne?
Kennst du. Ja.
Genau, dies ist der Erbe, kommt, lass ihn uns töten, so wird das Erbe unser sein. Okay, krass, ey, was ist denn das für eine Aussage? Also, auch da, wenn wir jetzt wieder in die Gedankenwelt von Gott gehen, kann es sein, dass die Pharisäer, wenn sie irgendwo durchschaut haben, dass vielleicht wirklich der Sohn Gottes sei, nehmen wir mal hypothetisch an, das haben die wirklich begriffen.
Ja, Sohn Gottes ist vielleicht zu viel gesagt, aber jemand, der im Auftrag Gottes handelt.
Genau, nehmen wir mal an, die haben das begriffen, wir töten den, damit wir unsere Machtposition halten können. Ist das tatsächlich, was sie sich denken?
Das ist ja eine heiße Situation, ja, also wir gucken jetzt von der entspannten Distanz darauf, ja, und ja. sagen dann, naja, hat sich ja am Schluss bewahrheitet, ja, als Christen glauben wir, dass Jesus gestorben und auferstanden ist und sich darin Gottes Macht an ihm erwiesen hat, aber für die Leute da ist das hier ja gerade ein Argument, das Jesus bringt, um zu sagen, hey, der bin ich. Ich bin der Sohn. Er bringt jetzt eigentlich verschachtelt die Antwort auf die Frage, in wessen Vollmacht tust du das? Weil er jetzt sagt, er ist der Sohn des Weingärtners. Ja, also er sagt es nicht explizit, ne? So, sondern ja. er deutet sehr deutlich darauf hin.
Er stellt quasi die leuchtenden Reklameschilder um sich auf, auf denen ja. blinkend steht, Sohn Gottes, Jesus Christ, Leute.
Ja, und es ist ja auch so, die Leute verstehen das, ne? Die Hohepriester, Schriftgelehrten und Ältesten, ne? Weil später in Vers 12 heißt es ja, sie verstanden, dass er auf sie hin dieses Gleichnis gesagt hatte. Ne? Sie verstehen die Situation und diese ganzen Andeutungen kommen bei ihnen voll an. So, und das ist eine absolute Zumutung, dass er das ja so sagt und sagt, ne? Ja, so, hier merkt ihr, ich bin der geliebte Sohn und passt mal auf, was dann passiert wird. Ja, und sie sagen, dies ist der Erbe. Ja, wenn man das auf Gott bezieht, ist das ja völlig absurd. Ja, oh, jetzt kommt Gottes Sohn. Ja, puh, wir könnten Gott loswerden, indem wir seinen Sohn umbringen. Ja, dann gehört uns alles. Ja, ja. Also das ist, ich würde mal sagen, es ist übertriebene Sprechweise, die Jesus jetzt benutzt. Ja, er legt denen etwas in den Mund, was so absurd ist, dass man sagen muss, wie kann man so dumm sein, ne? So, und wenn die realisieren, dass es auf sie gemünzt ist, dann müssen sie denken, Alter, der wirft uns jetzt vor, dass wir die größten Idioten sind, die es gibt. Ja. So. Und dann heißt es, und sie nahmen ihn und töteten ihn und warfen ihn hinaus vor den Weinberg. Eine krasse Vorausschau auf das, was passieren wird. Ja, Jesus wird genommen, wird allerdings dann vor dem Weinberg getötet und nicht vorher, ne? So, ein bisschen anders als hier. So, und hängt dann dort am Kreuz von Golgatha auf dem Berg außerhalb der Stadt. Vielleicht an der Stelle einmal, das Weinbergmotiv ist ja nicht zufällig bei Jesus jetzt in diesem Gleichnis, weil sie ja auf dem Berg Zion sind, wo Jerusalem ist. Und das hat eine lange Tradition auch schon bei den Propheten als Ort eines Weinbergs sozusagen. In Jesaja 5 gibt es dieses Lied vom unfruchtbaren Weinberg, der ist auch schon ein Gericht mit Israel, mit Jerusalem, in dem Jesaja durch sein Lied irgendwie klar macht, diese Stadt lebt nicht so, wie es Gott gefällt und dieses Land wird nicht so regiert, wie es Gott gefällt und deswegen wird dieser Weinberg platt gemacht werden. So, deswegen ist es kein Wunder, dass Jesus jetzt wieder mit Weingarten und Weingärtnern anfängt, weil es genau. eben ein klares Bild für Jerusalem ist.
Und dann kommt der kritische Vers, warum wahrscheinlich die bestimmten Leute in der Kirche nicht gerne den Text da drin haben wollen, denn den Vers haben die Nazis halt tatsächlich gerne benutzt. Was wird also der Herr des Weinbergs tun? Er wird kommen und die Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben. Und das ist halt eine Stelle, also die anderen sind halt dann nicht die Juden, so ist der Perspektive der Nazis, so haben sie das verwendet und so haben sie auch den Holocaust also unter anderem legitimiert. Und das ist der Grusel an diesem Text, den man eben so gerne verwendet, wenn man das möchte.
Wenn ich jetzt ein bisschen fies sein soll, dann kann ich auch sagen, gruselig ist eigentlich auch, dass wir das Wort Holocaust so ungefragt verwenden, weil Holocaustum ist eigentlich ein gottgefälliges Ganzopfer. Ja, also wenn man von Holocaust spricht, dann als Externer, dann spricht man davon, dass das für Gott ein dargebrachtes Opfer ist. Und das ist auch schon irgendwie schwierig.
Gefahren. Ja, ja gut, aber im Kontext deutscher Erinnerungskultur sage ich, ist halt der Holocaust ist Riesenkacke, darf nie wieder passieren, Leute. Ja? Ja. Ihr wisst, wen ihr wählen geht und wen ihr nicht wählen geht. Offenbart. Das ist halt diese Stelle, das wollte ich nur noch mal eben erwähnen, weil wir da vorhin drüber gesprochen haben.
Ja, genau, und das ist ganz, ganz wichtig, wie es eigentlich formuliert ist. Erstmal ist es eine starke rhetorische Leistung, wie Jesus diese Geschichte mal wieder erzählt. Dieses Gleichnis ist wieder ultra kompakt, auch wenn es einer der längsten Texte bei Markus ist, mit diesen 12 Versen, aber es ist super erzählt. Und dann fragt er es ist fast so, wie wenn du dich mit einem Berliner unterhältst, ja? Er stellt sich immer irgendeine rhetorische Frage, um dir klarzumachen, wie bescheuert du bist, ja? Was wird nun der Herr des Weinbergs tun, mein Freund, ha? Was denkst du wohl? Ja. Ja, klar, er wird, und dann beantwortet er selber, er wird kommen und die Weingärtner umbringen. Ja, auch noch so ein richtig bildreiches Wort, umbringen und den Weinberg anderen geben. So, aber das ist das, was der Herr tun wird, ne? Und nicht, was die anderen tun werden. So, das ist auch nochmal eine Änderung. Mhm. Gut, innerhalb des Christentums in Europa muss man auch mal allgemeiner noch sagen, im Anfang des 20. Jahrhunderts und bis zur Mitte hin, war auch ziemlich klar, dass die Leute erwählt sind. Ja, Deutschland hat sich als erwähltes Volk gesehen und hat gedacht, dass Gott Deutschland ganz besonders mag. Und deswegen ist diese Erwählung, ja, Gott hat eigentlich die Menschen umgebracht, die die Feinde des Christentums seien. Ne? Deswegen hatten die Leute ja auch auf ihren Koppelschlössern immer Gott mit uns draufstehen oder im Auftrag des Kaisers, der anstelle von Gott sozusagen auf der Welt herrscht. Ne?
So, also es war das schon, ist ja, das, du hast recht. Und meine linke Seele sagt dir, ist eine Eigenschaft, die Deutschen bis heute nicht ganz abgelegt haben.
Von deiner linken Seele zu Vers 10. Und Jesus macht eine Frage und die ist wieder, er redet mit Theologen, ne? Müssen wir mal auf unsere Ebene ziehen. Und er fragt sie, habt ihr denn nicht dieses Schriftwort gelesen? Ja? Also so richtig die Ohrfeige für hohe Priester und Schriftgelehrte und auch, würde auch sagen, für Presbyter, für Älteste. Ja, und dann zitiert er jetzt Psalm 118. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen.
Ist ein bisschen aus dem Kontext gerissen. Ich könnte jetzt aus dem Stegreif tatsächlich irgendwie nicht so richtig sagen, boah, okay, ja. Also als Christ kann man sagen, eindeutig klar, Jesus der Eckstein, ja, Cornerstone, Christ alone. Ich find den Song übrigens nicht schön. Wie dem auch sei, was steht eigentlich noch in dem Psalm drin? Können wir mal in diesen Exkurs wagen, Lukas?
Eigentlich ist ein Psalm, in dem Vertrauen auf Gott das Thema ist und in dem der Psalmist dankt dafür, dass Gott ihm geholfen hat am Ende. Auch wenn er selber erlebt hat, dass er gezüchtigt worden ist von Gott, dass er von Gott auch was zugemutet bekommen hat, sagt er so, er wird leben und des Herrn Werke verkündigen. Wenn wir jetzt nochmal genau auf den Vers gucken, hier, der hier zitiert ist, Vers 22 bis 23, davor heißt es, tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit, dass ich durch sie einziehe und dem Herrn danke. Das ist das Tor des Herrn, die Gerechten werden dort einziehen. Ich danke dir, dass du mich erhört hast und hast mir geholfen. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Das ist vom Herrn geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen, das Zitat. Dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. O Herr, hilf! O Herr, lass wohl gelingen! Gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Wir segnen euch vom Haus des Herrn. Also so richtig schon wieder Richtung Tempel.
Wenn man nicht so fett jetzt in dieser Thematik des Ecksteins und Architektur drin ist, ne, der Eckstein, damit ist der Stein gemeint, also klassisch bei einer Brücke zum Beispiel oder bei einem Tor eben auch, ne, also alles, was ein Bogen ist, was man mauert, dann mauert man also quasi das Ding hoch und es gibt am Ende diesen einen Stein, der in der Mitte eingesetzt wird, der sozusagen den ganzen Druck von einem Bogen aufnimmt, sodass er nicht zusammenkracht, dass es eben ein Bogen wird, das ist der Eckstein und der ist das Zentrum jedes vernünftigen architektonischen Bauwerks gerade in dieser Zeit. Also größer dimensionierte. Und
das ist doch eigentlich der Schlussstein, oder nicht?
Ja, aber es ist halt der Eckstein. Also es ist halt.
Ich dachte immer, der Eckstein ist eigentlich ein Stein, der tatsächlich auf der Ecke sitzt und da die Kante befestigt.
Du meinst den einen von vier Ecksteinen oder was? Säulenstein, Außenstein oder wie?
Nee, das macht keinen Sinn. Ja, darüber gibt es dann ja tatsächlich eine Debatte, ob der Eckstein jetzt der Schlussstein ist oder der Stein in der Ecke. Gut, will ich jetzt auch nicht zu weit führen, weiß ich nicht.
Ich komme deswegen darauf, Lukas, weil hier vom Tor gesprochen wird. Ne? Das ist das Tor des Herrn. Die Gerechten werden dorthin einziehen. Das ist eben der Stein, den die Bauleute verworfen haben. Also der Stein ist der Eckstein. Also deswegen komme ich da drauf. Ich glaube, deswegen kommen auch viele auf dieses Thema.
Stark, genau. Sehr gut. Ja, genau, stark. Und das ist übrigens auch der Psalm, auf dem ein weiteres schönes Lied basiert, ja, dass man manchmal in Gruppen mit zumindest noch älteren Christen singt, ja. Danke, danke dem Herrn, denn er ist sehr freundlich. Muss man auch so singen.
Was sind immer so Güte und Wahrheit. Ja. Das sind immer in christliche Gruppen, am liebsten in irgendwelchen Restaurants, in der Öffentlichkeit dann dahin schmettern. Besonders die Männer werden dann ganz krass. In der Kirche kriegen sie keinen Ton raus. Aber da rasten die völlig aus. Da gucken alle hin.
Ja, genau. Oder auch, danke dem Herrn, komm, danke dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte wäret ewiglich, sie wäret ewiglich.
Und in der Zeit ist das Essen kalt.
Ja, so ein Schmerz. Aber es ist ansonsten ein schöner Psalm. Und hier richtig symbolisch geworden für die Christentumsgeschichte, total wichtig, dieser Ecksteinsatz. Mhm. Dass Jesus den auch selber zitiert.
Ich könnte mir sogar vorstellen, dass deswegen Ecksteine übrigens so gerne verziert wurden dann in der christlichen Welt. Kirchen, ja. Bögen von Toren, also da hat man auch immer Wappen drauf geballert und so. Ja
schon. Genau.
Genau.
Ja, auch tatsächlich, aber auch die Steine tatsächlich an den Kirchenecken sind zum Teil so verziert, ja, weil man eben beide Interpretationen hatte, denke ich mal.
Ja.
So, jetzt ist ja der Eckstein ja keine Sache, die vorher vorkommt, ja, sondern es heißt, sie nahmen jetzt den Sohn und töteten ihn und warfen ihn hinaus vor den Weinberg und jetzt kommt das nächste, was verworfen wird, und zwar der Eckstein. Ja, die Bauleute, die geplant haben, was sie vorhaben, was sie haben wollen, was sie da stehen haben wollen, haben ihn weggeschmissen, haben ihn vor die Stadt geworfen. Also da hätte man die Parallele. Der Eckstein ist sozusagen der Sohn des Weinbergbesitzers. So, und vom Herrn ist das geschehen, dass der Stein, den die Bauleute weggeworfen haben, zum Eckstein geworden ist. Und ist ein Wunder vor unseren Augen. Also dieses AT-Zitat aus dem Psalm, das Jesus hier bringt, soll deutlich machen, dass das, was passiert, wenn dieser Sohn des Weinbergbesitzers weggeworfen wird, was daraufhin passiert, ein Werk Gottes ist.
Offenbart.
Ja, was das nächste ist, ist, sie trachteten danach, ihn zu ergreifen. Ich finde, das ist eine Stelle, die ist nicht schön beschrieben.
Ja.
Also, jetzt hat Jesus kurz vorher die verbal komplett die Hosen runtergezogen. Ja, indem er sie völlig gedemütigt hat mit einer Frage, die sie nicht beantworten konnten. Ja. Überall stehen Leute rum. Ich stelle mir vor, in der ganzen Zeit werden es auch immer mehr. Ja. Und die Leute hängen Jesus an den Lippen. So, die hören sich diese Geschichte an und denken sich so, wow, krass, ja, genau, ey. Und die Pharisäer stehen da und es wird immer stiller, du hörst halt nur Jesus reden und dann setzt er das Ding so, dass er den Psalm raushaut und vom Herrn ist das geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Und dann wird still, ja. Und dann hörst du so den Wind durch den Tempel fegen, ein bisschen Staub fliegt. Überall sind Leute und starren diese Schriftgelehrten an. Die Schriftgelehrten hochrot, super krass sauer und können überhaupt nichts tun, weil Jesus einfach von einer Armee von Menschen umgeben ist, die auf der Seite von Jesus stehen. Und die Stimmung, also es ist wahrscheinlich heiß geladen und Jesus hätte jetzt auch einfach alles tun können. Aber weil Jesus ja ein nicer Guy ist, ja, macht da nichts und die Jungs ziehen ab.
Ja. Ja, hätte man jetzt noch gut Spielmeldersied vom Tod einspielen können.
Ja, mega. Also ich finde
es doch stark irgendwie, sie reagieren eigentlich quasi schon so darauf, wie Jesus es sagt. Ja, also jeden haben sie versucht umzubringen, ja, und jetzt sagt Jesus so quasi, naja, kennt ihr diese Situation? Und jetzt denken sie schon wieder, boah, lass ihn mal packen. So, also er hat sich schon übelst gedisst an der Stelle und die Stimmung ist wirklich am Kochen. So, jetzt ist aber wichtig, ne, Jesus hat das nicht über die Juden gesagt, ja, dass die jetzt zu Ende sind und jetzt gibt Gott sein Weinberg anderen
an die Deutschen
oder sowas, den Deutschen, ja.
Zum Beispiel.
Sondern die verstehen jetzt, die das hören, und das sind in erster Linie Hohepriester, Schriftgelehrte und Älteste, dass er auf sie hin dieses Gleichnis gesagt hatte. Ja, sie sind die Bauleute, sie sind die Weingärtner, sie sind die, die nicht das Göttliche tun und nach dem Göttlichen handeln, sondern nach dem Menschlichen, nach dem Irdischen, nach ihrem eigenen Gewinn suchen. So, Jesus wirft ihnen also vor, statt dass sie das Volk Gottes führen und es so führen, dass es Gott wohlgefällig ist und dass Gott Freude daran hat, bereichern sie sich selbst und sorgen dafür, dass sie selber Freude haben und stark sind und verpassen dabei womöglich auch die Chance, ein wirklich gesegnetes Leben zu führen und nicht nur ein Leben, in dem sie allen Segen haben, den sie sich selber so erdenken können.
Offenbart.
Damit der Bogen quasi zum Anfang, wo ich halt sagte, sind eventuell damit auch Superintendenten gemeint. Ich meine jetzt nicht zwingend die Superintendenten der evangelischen Kirche an der Oberlausitz, aber ich meine eventuell einfach so eine Kritik an die Obrigkeit, die ein Monopol innehat, Kirchenführer, aber auch politische Führer. Ich würde immer wieder sagen, meine linke Seele könnte auch an der Stelle einen ganz pro-demokratischen Kontext deuten, ja. Die Macht muss immer noch vom Volk ausgehen. Aber,
ja, aber das sagt Jesus eben hier gar nicht.
Ja, genau.
Sondern er geht davon aus, dass der Weinbergbesitzer seinen Weingärtnern das tatsächlich ganz bewusst gegeben hat, was er hat, und dass sie sich nicht dem Gebot gemessen verhalten.
Ja, was übrigens ganz witzig ist, weil ja dann diese Weingärten auch erstmal ein positives Bild haben, so, ne? Das sind halt Leute, die Vertrauen genießen.
Ja.
Die Kompetenz haben, einen Weinberg zu verwalten und so weiter.
Ja, ja, aber und der Weinbergbesitzer hat sogar Geduld mit ihnen, obwohl, ich meine Geduld im Sinne von Blutgeduld. Er hält es aus, dass sie seine Leute schlagen und töten.
Ja. Irgendwann hat er halt die Faxen dicke, als halt der eigene Sohn gekillt wird.
Ja, aber ist immer eine schwierige Frage, halt, ne? Man fragt sich auch, warum, was heißt es jetzt, als die Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn, ja, in diese Welt. Aha, was heißt, als die Zeit gekommen war? Hier ist es jetzt mal so gemacht, Gott hat also sein Volk ausgewählt, hat es geführt und auch befreit aus der Sklaverei, hat ihm ein neues Leben ermöglicht in einem neuen Land, hat ihm Strukturen ermöglicht, hat ihm, obwohl er eigentlich keinen Bock drauf hatte, doch einen König gegeben, hat das Volk dann selbst, während es noch unterging, trotzdem noch bewahrt. Und jetzt ist es zwar im Dorf besetzt, das Land des Volkes, aber sie sind trotzdem noch da und leben immer noch ja, vor seinen Augen. Und er hat die ganze Zeit Propheten geschickt, die sie wohl nicht gehört haben. So ist die Story der Bibel. Und jetzt wird es Zeit, dass Gott mal durchgreift und seinen eigenen Sohn schickt.
Genau. Und eine Kritik an alle, die ihre Macht missbrauchen.
Genau. Und ja, es ist ja eine Reihe von Kritiken, die jetzt kommt. Ne? Also in Markus 11 hat es ja begonnen mit dieser harten Szene von der letzten Woche. Sie sind dauerhaft im Tempel jetzt. Ja? Als nächstes kommen wieder Pharisäer und Anhänger des Herodes. Das werden wir uns nächste Woche ansehen. Die Woche drauf kommen dann die Leute, die die Tempelaristokratie bilden. Die Sadduzäer kommen an, haben eine Frage. Dann kommt nochmal ein Schriftgelehrter zu Jesus. So, und dann lehrt Jesus selber und warnt die Leute und predigt. Und das passiert alles an diesem einen Tag im Tempel. Ja? Also Markus 12 ist echt der Hammer, was das angeht. Und wir sind jetzt gerade, haben gerade diesen großen Paukenschlag hinter uns. So, aber Jesus wird noch eine ganze Menge andere Leute irgendwie anpissen und dann auch noch sagen, was er eigentlich positiv zu sagen hat, was seine Lehre ist. Heute haben wir einen Text gehabt, in dem stark den Leuten der Kopf gewaschen worden ist. Und ich sehe auch, wie du das so, aber das sehe ich auch schon alleine auf uns übertragen, weil wir in einer demokratischen Gesellschaft leben, haben wir viel mehr verschiedene Ebenen, auf denen Macht sozusagen herrscht, auf denen Verantwortung positiv gewendet ist. Ja, müssen wir uns auch fragen lassen, handeln wir gemäß unserem Auftrag, gemäß dem, wie Gott uns in diese Welt gesandt hat, oder handeln wir gemäß ja, dem, was uns gut passt und missbrauchen vielleicht das, was Gott uns ermöglicht?
Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage und ich finde, die kann man auf so vielen Ebenen einfach auch beantworten. Also ich würde sagen, jeder von uns steht in der Verantwortung in irgendeinem Kontext, ob wir Väter sind oder ob wir Brüder und Schwestern sind, ob wir irgendwie eine Arbeit haben, wo wir einen Job zu erledigen haben, ob wir Chefs sind oder ehrenamtliche Mitarbeiter. Es ist halt am Ende immer so, dass wir zwar tun und lassen können, was wir wollen, aber wenn wir an Gott glauben, dann ist auch immer die Frage, oder ist immer klar, Gott sieht halt auch, was wir tun. Und das heißt nicht, dass er wie ein Damoklesschwert über uns schwebt, um uns zu bestrafen ja. In der nächsten Sekunde, sondern vielleicht vielmehr, dass er eben da ist, um mit uns zusammen was Cooles zu machen und sich mit uns zusammen zu erfreuen an dem Wein, den wir eben genau. Zustande bringen. Und wenn wir jetzt kommen und Gott kommt und sagt, hey, ich möchte gerne einfach mal ein bisschen hören, was du so getan hast, das ist im Wesentlichen ja die Frage, dann musst du dir die Frage stellen, ey, handelst du immer so, dass dein Gewissen einfach auch damit im Reinen ist oder baust du irgendwann einfach mal Dinge, irgendeinen Scheiß, wo du eigentlich merkst oder weißt, das ist nicht richtig, aber es kriegt halt erstmal keiner mit. Das ist so ein bisschen die Frage so, wie man aufs Leben zugehen kann. Und deswegen ist es tatsächlich eine der zentraleren Bibelstellen, die unsere Ethik ausmacht.
Ja, geht natürlich die ganze Zeit so. Ne? Letztes Mal hatten wir ja auch ganz stark das Thema Wahrhaftigkeit und Integrität. Ne? Handle ich so, wie ich sage? Ja, oder rede ich nur? Mein Taufspruch ist da auch so. Ja? Lasst uns nicht lieben mit Worten, noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit. dass man eben halt auch das tut, von dem andere nur reden. So, also die Herausforderung sehe ich hier. Für mich wäre spannend, wenn wir das nochmal ein bisschen konkretisieren können. Jetzt nicht in diesem Rahmen, sondern vielleicht mit euch da draußen, wenn ihr uns schreiben könnt, was das für euch für Herausforderungen sind, in denen das für euch konkret wird. Was ihr für Herausforderungen habt, mit denen ihr da ringt. Und ja, vielleicht könnte das ganz cool werden als Impuls. Wenn ihr mögt, könnt ihr es gerne als Kommentar auf unsere Seite schreiben, aber wir sind ja natürlich auch anonym erreichbar unter info@offenbartcast.de.
Jawohl.
Ja.
Kleine Tochter von Lukas. Genau.
Ja, meine Tochter ist inzwischen, nachdem sie zweimal aufgewacht ist in dieser Folge, auf meinem Arm und freut sich daran, an diesem Podcast beteiligt zu sein. Das ist doch toll.
Ja. Und an dieser Stelle hat die Tochter von Lukas gerade alles gesagt und dann bleibt uns eigentlich bloß noch
das Ende.
Und wir sind immer noch auf Spotify. Wenn du das nächste Mal auf einer Party bist, wo wieder jemand seine ganze Musik von einer Spotify-Playlist Pop-Songs 2018 oder Dance-Hits oder EDM 2018 oder so abspielt, sag ihm oder ihr doch gleich, hey, wenn du was wirklich Bärtiges hören willst, dann gib mal auf den Bartcast ein. Und dann hört er die ganze Party nur noch uns zwei Typen labern. Ja, bei dem Moment blickt meine Tochter auch ganz geschockt sich um. Guckt, was soll das? Sehr geil. Genau. Aber erzähl deinen Freunden davon, dass Offenbartcast auf Spotify ist.
Und ansonsten gibt es die Kommentarfunktion, die ihr natürlich weiterhin immer fleißig benutzt. Alle, die da schon dabei sind, und deswegen fühlt euch eingeladen. Solltet ihr es noch nie getan haben,
probiert es mal aus, tut gar nicht probiert's so doll weh, wie man denkt.
Fühlt sich gut an, schmeckt lecker.
Genau. Und ansonsten, lasst es wachsen und
bleibt bärtig.